Und zwar gibt es den Aspekt, dass man Verantwortung übernimmt, wirklich für sich selber, seine Handlungen, Gedanken, seine Interaktion mit anderen Menschen. Es geht darum, dass das, was wir vorhin schon zu Beginn thematisiert hatten, stattfindet, und zwar, dass man unterscheidet zwischen Dingen, die man ändern kann und Dinge, die man nicht ändern kann. Und dann sozusagen die Dinge, die man nicht ändern kann, mit Gelassenheit trägt, erträgt, hinnimmt und die Dinge, die man angehen kann, auch wirklich verändert.
Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schnell, einfach, gesund Podcast. Ich bin Felix Glaser und ich habe heute die große Freude, einen weiteren Podcast mit meiner Schwester Maximiliane Auerswald aufzunehmen. Herzlich willkommen, liebe Maxi.
Danke, lieber Felix. Ich freue mich drauf. Lange ist's her.
Das stimmt, lange ist es her. Ja, das stimmt. Heute widmen wir uns einem spannenden Thema. Und zwar heute schauen wir uns einmal zusammen den Stoizismus an. Tja, Stoizismus, da fragt man sich, was hilft in akuten Situationen? Welche Nährstoffe sind gefragt? Nein, heute geht es einmal um Philosophie. Stoizismus ist eine philosophische Lehre, die zurückreicht ins alte Griechenland. Und darüber reden wir zwei Hübschen heute mal.
Das machen wir. Und der Stoizismus hat vor allem auch tiefe Wurzeln im alten Römischen Reich. Also bekannte Vertreter sind zum Beispiel Seneca oder Gaius oder Epiktet. Und wie diese alten Herren auch heute nichts an Aktualität eingebüßt haben, soll heute auch im Zentrum und ja im heutigen Mittelpunkt stehen.
Vielleicht ein Zitat vom Gründer zum Anfang. Und zwar stammt das vom Xenon, dem Gründer des Stoizismus. Glück fand ich, als ich Schiffbruch erlitt. Und zwar begann die Geschichte des Stoizismus damit, dass ein alter Grieche mit einer sehr wertvollen Fracht Schiffbruch erlitt. Und zwar ging es um einen Farbstoff, der aus Muscheln gewonnen wurde. Der war extrem teuer. Und dieses Schiff verunglückte und Xenon konnte sich retten und an dem Ort, an dem er gestrandet ist, ging er dann in die Lehre bei einem bekannten oder halt bei einem griechischen Philosophen. Und aus dieser Zeit ging dann der Stoizismus hervor. Was man sagen muss, auch generell bei dem Thema, ist, dass viele Inhalte nicht persönlich überliefert wurden. Also es ist jetzt in vielen Fällen nicht so, dass ich jetzt die alten Stoiker hingesetzt haben und haben das alles persönlich aufgeschrieben, um es der Nachwelt zu erhalten, sondern oftmals waren es auch einfach eifrige Schüler, die fleißig mitgeschrieben haben und aus diesen, ja, auch durch die Jahrhunderte geht ja auch immer mal wieder was verloren, musste man sich dann so gesehen halt auch diese Philosophie erschließen. Wie du jetzt sagtest, gab auch viele bekannte römische Stoiker. Und so hat der Weg eben von Griechenland. Die Griechen mussten irgendwann mal mit den Römern verhandeln. Und dazu sind eben einige Stoiker nach Griechenland, Rom gegangen, um dort zu debattieren. Und der Inhalt dieser Gespräche ist gar nicht überliefert, aber durch das, dass diese Debattierkunst auch im Römischen Reich so ein hohes Ansehen genoss, wurden die Stoiker dann auch in Rom populär. Ja.
Und was ich auch ganz schön oder auch spannend finde, ist, dass diese Debattierclubs ja heute ein eher verstaubtes Image haben. Ich hoffe, ich trete jetzt niemandem zu nahe, aber es ist jetzt nichts, wo man sich so lebendig drauf freut, das praktiziert. Damals war das was sehr, sehr Lebendiges. Und auch diese großen Philosophen hatten richtig gehende Fangemeinden. Also dann wirklich junge Leute, die auch gesagt haben, hey, ich möchte dir nacheifern in deiner Weisheit, Gelassenheit, was auch immer mich da anzieht an der Person. Und um es jetzt aber mal ganz konkret zu machen, würde ich gern mal auf das stoische Grundgerüst, auf das Dreieck eingehen. Ja, worum ging es den Leuten denn überhaupt? Im Zentrum ihrer Lehre steht der Gedanke, in Eudaimonie zu leben. Und was bedeutet das? Eu kennen manche vielleicht schon aus dem Wort Eustress, also positiver Stress, positive Freude. Und auch da steht es für was Gutes, und zwar steht es für guten Kontakt mit dem inneren göttlichen Funken oder wie man heute vielleicht im New Age-Zeitalter sagen würde, mit dem höheren Selbst stehen. Aber wie soll man diese theoretische Hürde meistern? Wie soll man da hinkommen? Da gibt es drei Aspekte. Und zwar gibt es den Aspekt, dass man Verantwortung übernimmt, wirklich für sich selber, seine Handlungen, Gedanken, seine Interaktion mit anderen Menschen. Es geht darum, dass das, was wir vorhin schon zu Beginn thematisiert hatten, stattfindet, und zwar, dass man unterscheidet zwischen Dingen, die man ändern kann und Dinge, die man nicht ändern kann. Und dann sozusagen die Dinge, die man nicht ändern kann, mit Gelassenheit trägt, erträgt, hinnimmt und die Dinge, die man angehen kann, auch wirklich verändert. Und den dritten Aspekt darfst du jetzt gerne noch sagen, weil ich gerade einen kleinen Blackout habe.
Ja, das Leben mit Arete war das. Also die beste Version seiner selbst sein.
Was heißt das denn für dich, Felix?
Naja, ich denke, wenn es jetzt darum geht, die beste Version seiner selbst zu sein, da hat jeder, der das jetzt hört, eine eigene Idee. Also halt, vielleicht hätte man freundlicher zu diesem oder zu jenem Menschen sein können. Und es geht halt auch einfach darum, vor allem Ereignissen in der Außenwelt, ganz profanes Beispiel, du läufst und trittst in einen Kaugummi oder in Hundekot. Und natürlich kannst du jetzt voll ausflippen und rumfluchen. Du kannst es aber auch gelassen hinnehmen und die Schuhe wechseln oder sauber machen, weil was anderes bleibt dir eh nicht übrig. Ja. Und darum geht's. Es geht halt allgemein so um diese Aussage, XY hat mir den Parkplatz geklaut und dann habe ich die Fassung verloren. Und damit, durch solche Aussagen, schiebt man halt die Verantwortung von sich weg. Und bei dem Leben mit Arete geht es halt drum, und halt auch dieser Aspekt mit dem, die Verantwortung zu übernehmen, darum, dass man, okay, jemand hat mir zum Beispiel den Parkplatz genommen oder, aber deswegen muss ich jetzt nicht die Fassung verlieren, weil es auch nichts an meinen Umständen verändert.
Darf ich dich an der Stelle mal um etwas bitten? Du hast mir kürzlich noch von einem sehr schönen Gleichnis erzählt. Das haben wir übrigens aus einem Buchtipp, den wir unter der Folge noch verlinken werden. Das kleine Handbuch des Stoizismus von Jonas Salzgeber. Und zwar wird da das Leben mit einem Lauf an der Leine verglichen. Und das hast du mir aber neulich beim Telefonieren erzählt und das passt jetzt, glaube ich, perfekt hier rein.
Ja, das war in der Tat ein schönes Beispiel. Und zwar hat der Jonathan das Beispiel verwendet von einem fahrenden Auto und also in dem Fall wir oder halt der, um den es geht, wir sind der Hund an der Leine. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das Auto rast auch jetzt nicht oder fährt besonders langsam oder so, also du hast die Möglichkeit, bequem neben dem Auto herzulaufen, du kannst mal ein bisschen vorauseilen, du kannst mal ein bisschen zurückfallen, du hast genug Zeit, dich umzuschauen. Aber du bewegst dich kontinuierlich voran. Und jetzt geht's drum, du hast auch die Möglichkeit, dich einfach stur auf den Boden zu setzen und dich dagegen zu sträuben, dass die Reise weitergeht, was dazu führt, dass du von dem Auto mitgeschleift wirst. Aber deswegen hält dieses ganze Vehikel nicht an. Und du hast auch die Möglichkeit, vorauszueilen, und immer so weit zu laufen, wie es die Leine gerade noch zulässt und vielleicht sogar noch anzufangen zu ziehen, dass sich das Vehikel doch ein bisschen schneller bewegt. Ja, und dann geht es halt um die Frage, was das bestmögliche Leben wäre. Und so gesehen wahrscheinlich die Möglichkeit, in Ruhe und, also sagen wir mal, in einem angenehmen Tempo neben dem Wagen herzulaufen und sich die Zeit zu nehmen, die da ist, um die Umgebung zu begutachten und zu genießen. Ja.
Und also die Dinge, sozusagen die goldene Mitte zu finden.
Genau, ja. Und halt auch den im Hier und Jetzt zu leben. Ja. Das ist auch ein zentraler Aspekt, der sich in sehr vielen, ja, auch, wie sagt man, ja, so Mindset-Konstrukten wiederfindet. Also einfach im Hier und Jetzt leben vermeidet sehr viele Sorgen. Ja. Und sich auf das konzentrieren, was jetzt hier da ist und schön ist.
Ja, und ich finde auch mit diesem Beispiel jetzt wird das Ganze ein bisschen greifbarer und auch nahbarer, weil ich muss dir ehrlich sagen, auch als du vorhin Leben mit ADT erklärt hast, sind bei mir erstmal alle Perfektionismusglocken angegangen. Ich habe ja noch ein eigenes Projekt über Perfektionismus, das ich mal mehr und mal weniger bespiele und belebe, helloperfect.de. Und ich sehe Perfektionismus halt nicht sehr unkritisch, weil es auch eine Bewältigungsstrategie ist, um einfach mit Trauma und Stress sozusagen auf eine negative Weise umzugehen. Und deswegen, wenn ich erstmal höre, das sei eine bestmögliche Version leben, da denke ich mir erstmal so, ja, ist das denn wirklich so erstrebenswert? Aber eben jetzt auch mit diesem Beispiel, dass es eben nicht um ein Extrem geht, sondern um eine gute, gesunde Mitte, wird das schon wieder relativiert.
Ja, und letzten Endes geht es ja auch wieder um den Vergleich mit anderen, weil es geht ja jetzt nicht darum, der beste Mensch der Welt zu sein, sondern die beste Version seiner selbst.
Das, wichtiger Hinweis.
Und da geht es ja auch immer wieder drum, von wo derjenige losläuft. Also wenn jetzt jemand, was weiß ich, bei den Royals aufgewachsen ist und den Knigge auswendig gelernt hat, dann hat er da vielleicht ein anderes Potenzial als jemand, der von einem anderen Punkt aus losläuft. Und ja, das ist, denke ich, ein wichtiger Aspekt. Und auch, um vielleicht nochmal an die alten Stoiker anzuknüpfen, was auch sehr, sehr interessant ist, dass es bei den Stoikern, dass das quer durch alle Gesellschaftsschichten ging. Also es gab die reichsten, einer der reichsten Männer der damaligen Zeit, das war Marc Aurel, also eine spannende Persönlichkeit der Weltgeschichte. Ein sehr schönes Zitat von ihm war, wenn man schon in einem Palast leben muss, dann kann man auch gut in einem Palast leben. Da ging es auch so wegen um die Frage der alten Stoiker, ob man sich den Luxus oder so gönnen darf. Und Marc Aurel war halt einfach furchtbar reich, was sollte er machen? Ne? Und dann hat er halt gesagt, na, wenn man in einem Palast leben muss, dann kann man das auch gut machen.
Würde man sagen, pragmatische Antwort aus einem sehr schönen Lebensumstand heraus.
Ja, und auf der anderen Seite gab es aber auch Leute, die als Sklaven geboren wurden, die es aber bis zu ihrem Lebensende geschafft haben, eine eigene Schule als Stoiker zu haben, zum Beispiel Epiktet. Epiktet bedeutet übersetzt so viel wie Eigentum. Und weiß nicht, wer den Namen vorher noch nicht gehört hat, jetzt wo du den Namen mal gehört hast, wird er dir wahrscheinlich öfter mal begegnen. Ja, und also durchaus ja eine Volksphilosophie sozusagen. Ja,
ja, und ich finde auch, da haben wir doch jetzt einen richtig schönen theoretischen Unterbau gelegt. Und ich glaube, was unsere Zuhörer jetzt vielleicht auch am meisten begeistern würde, ist mal konkrete Beispiele aus dem Alltag. Wie kann das im Alltag aussehen, nach stoischen Grundsätzen zu leben? Was bedeutet das für dich, Felix?
Ja, was bedeutet das für mich? Was mich sehr angesprochen hat, war der Gedanke der Eudämonie. Also der Gedanke, zum einen eine gute Verbindung zu seinem inneren göttlichen Funken zu haben, um diese Worte zu verwenden. Und zwar deshalb, weil ich mich auch schon seit sehr langer Zeit mit Laozi beschäftige. Und Laozi eine ähnliche Sicht hat. Was ich spannend finde, ist aber, dass es bei Laozi ein bisschen roher erscheint und an weniger Regeln gekoppelt. Also praktisch, dass bei Laozi geht es darum, wenn man aus seinem inneren göttlichen Funken heraus lebt oder wenn man das schafft, dass das praktisch das höchste Gut ist. Und bei den Stoikern findet sich aber drumherum, sagen wir, noch ein Konstrukt der Vernunft, das versucht, irgendwie Anleitung zu geben, wie man denn sich dem annähert.
Und wie sieht das konkret aus, Felix? Kannst du da mal ein Beispiel nennen, wo dir das gelungen ist?
Ja, also halt zum Beispiel, du fährst auf der Autobahn, jeder, der in Deutschland lebt, kennt es. Jemand kommt, jemand drängelt, jemand gibt Lichthupe. Du bist im Stau und du schaffst es einfach nur cool zu bleiben, dich nicht aufzuregen, nicht dicht aufzufahren, den Stress nicht weiterzugeben und einfach halt locker dein Radio zu hören, deine Musik zu hören oder was auch immer zu machen, diesen Podcast zu hören vielleicht, ja. Und einfach nur locker zu bleiben und ja, dich nicht ja, von deinem guten Leben abbringen zu lassen, nur weil jetzt jemand meint, du bist jetzt auf der falschen Spur auf der Autobahn oder weil jemand meint, zu wissen, wie du dein Leben besser zu führen hättest oder solltest. Ja, so. Es geht halt auch irgendwo einfach darum, bei sich zu bleiben. Also zum einen geht es ja darum, es braucht eine gewisse Klarheit oder halt auch eine Beschäftigung mit dem eigenen Wesen, um zu sehen, wer bin ich, was entspricht mir, was fühlt sich für mich natürlich an. Und dann halt auf der anderen Seite auch irgendwo zu schauen, wie kann ich so sein, wie ich bin, ohne andere Menschen absichtlich vor den Kopf zu stoßen. Also es, ja, und auch, sagen wir jetzt, bei den Lehren der Stoiker oder halt auch, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, auch wieder auch spannend, sagen wir mal, die Verbindung zu Lao Tse. Es geht halt auch einfach irgendwo drum, Freude und Leid irgendwo zu relativieren. Also indem man zwei Extreme miteinander verbindet, als zum Beispiel, du bist jetzt tief traurig oder du bist jetzt sehr, sehr glücklich. Und klar, wenn du jetzt sehr, sehr glücklich bist, dann macht das wenig Sinn, das irgendwo mäßigen oder relativieren zu wollen. Jedoch, wenn du sehr, sehr traurig bist, dann ist der Wunsch wahrscheinlich deutlich größer, sagen wir mal, sich wieder ausgeglichen zu fühlen. Und da geht's halt auch einfach irgendwo drum, auch wieder, wie soll ich sagen, Glück hängt ja in den meisten Fällen von äußeren Umständen ab, die man nicht beeinflussen kann. Und so gesehen liegt es außerhalb der eigenen Macht, Glück zu haben, auch wenn es sehr schön ist, ja, und sehr wünschenswert. Auch ich trage ja mein Glück schon im Namen, bin der Felix. Und nichtsdestotrotz werden eben auch solche Sachen relativiert oder auch es wird auch diskutiert, weltliche Freuden zu mäßigen, also zum Beispiel halt jetzt nicht übermäßig Völlerei zu betreiben oder auch, sexuelle Freuden zu genießen und zu trinken oder Drogen zu nehmen. Auch das waren durchaus schon Themen im Altertum, ne? Also da waren die Griechen schon sehr, sehr weit. Ja?
Da würde ich auch gerne mal einhaken. Und zwar hat das für mich eben auch viel mit diesem Aspekt des Verantwortung übernehmens zu tun. Also für mich bedeutet Stoizismus eben auch, Disziplin zu haben und diese an den Tag zu legen, um sozusagen dem eigenen Leben einen Rahmen zu geben, in dem man bestmöglich wachsen und gedeihen kann. Also für mich ist es auch ein bisschen ein Spannungsfeld, aber vielleicht löst sich das ja eines Tages noch auf, wenn ich sage zum Beispiel, ich möchte im Einklang mit meinem inneren göttlichen Funken leben und aus meinem Wesen, aus meiner Intuition heraus handeln, dann weiß ich aber trotzdem, es tut mir gut, mich parallel zu erden und Strukturen zu schaffen, in denen ich mich einfach gut bewegen kann und auch sicher fühle. Ich gebe da mal konkrete Beispiele. Das kann zum Beispiel für mich jetzt konkret sein, 2 bis 3 Mal die Woche Krafttraining zu machen, also Eigengewichtstraining. Das ist für mich persönlich jetzt nichts, was mir Spaß macht, aber ich erkenne da einen Sinn darin, dass es meiner Körpergesundheit förderlich ist und mir halt gut tut. Und da dann auch wirklich diese Disziplin zu haben, zu sagen, ich mache das. Und das ist für mich auch Selbstliebe. Also Selbstliebe ist für mich nicht nur, ich kuschel mich in eine Decke ein und mache mir eine Kanne Tee und lese was, sondern es ist genauso Selbstliebe, 2-3 Mal die Woche den Hintern hochzukriegen und dieses anstrengende Krafttraining zu machen. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht so eine Sportskanone wie unsere beiden Martins bin. Oder um noch ein anderes Beispiel zu nennen, bei mir konkret jetzt weniger, aber zum Beispiel bei meinem Partner Martin Auerswald, die tägliche kalte Dusche am Morgen. Das ist auch sowas, das ist erstmal unangenehm, aber es stärkt die Disziplin und die Willenskraft. Und ich fand es ganz interessant, bei dem tollen Buchtipp, den wir noch unter der Folge verlinken werden, gab es auch mal den Impuls, dass man zum Beispiel bewusst auf Komfort verzichtet, um sich sozusagen abzuhärten für schlechte Zeiten. Also da ging der Vorschlag sogar in die Richtung, dass man mal bewusst im eigenen Garten zeltet oder mal statt auf der Matratze auf dem Boden schläft. Also so hart gesotten war ich jetzt noch nicht, um das in die Tat umzusetzen, aber ich finde den Grundgedanken gut, dass man sich bewusst auch mal Situationen schafft, wie zum Beispiel eine anstrengende Wanderung oder ein sportliches Ziel. Also da werden Leute, die mich gut kennen, lachen, weil es eigentlich überhaupt nicht zu mich passt. Die wenigsten Leute wissen, dass ich 3-mal einen Halbmarathon gelaufen bin. Und es war aber eigentlich genau aus dieser Denke heraus. Das war nicht, weil ich jetzt so die begeisterte Läuferin bin und es lieb bei irgendwelchen Halbmarathon-Events dabei zu sein, sondern ich wollte wirklich mal etwas schaffen, worauf ich stolz bin, wo ich mich überwinden muss und sozusagen mich selber abhärte.
Ja. Ja, und ich meine, das übergeordnete Ziel in dem Fall ist halt, sagen wir mal, die Gesundheit oder das gute Aussehen oder das Wohlbefinden. Und das, was in der eigenen Macht liegt, ist halt dann zum Beispiel trainieren zu gehen oder ja, eine bestimmte Ernährung. Ja, das ist dann praktisch, sagen wir mal, das, was in der Macht liegt, das, was man persönlich beeinflussen kann. Eine sehr schöne Metapher für den Kernaspekt des Stoizismus ist der Bogenschütze. Und zwar geht es darum, dass in Vorbereitung des Schusses, in dem Fall geht es um die Geschichte von Wilhelm Tell. Also Wilhelm Tell wurde von dem Statthalter genötigt, seinem Sohn einen Apfel vom Kopf zu schießen, weil der so toll mit der Armbrust schießen konnte und er dem Statthalter den Gruß verweigert hat. Und der Wilhelm Tell hat es dann geschafft. Und die Metapher ist praktisch, warum der Bogenschütze? Der Bogenschütze spannt den Bogen, also er nimmt den Pfeil, er spannt den Bogen, er legt den Bogen an, er konzentriert sich drauf, sein Ziel zu treffen. Und in dem Moment, wo er den Schuss auslöst, muss er aber mit dem Ergebnis, das seine Vorbereitung geliefert hat, leben. Also ob der Tell jetzt den Apfel, den Kopf oder praktisch gar nichts getroffen hat, also halt seinen Sohn verfehlt hätte oder zum Beispiel auch den Statthalter mit seinem Pfeil getroffen hätte. Mit dem Ergebnis muss er dann leben. Und es geht eben auch darum, dass die Stoiker praktisch, sagen wir mal, ihren Frieden damit gefunden haben, wenn sie sich bei der Vorbereitung wenn jetzt jemand praktisch in Ruhe zielt und seinen besten Schuss macht, dann lebt er mit dem Ergebnis, wo der Pfeil einschlägt, in Frieden.
Ja, und ich finde, es ist ein wunderschönes Bild zum Schluss. Und da möchte ich gerne jetzt noch mit einem Zitat von Seneca schließen. Das ist mein Lieblingszitat von ihm. Und zwar seine Definition von Glück lautet wie folgt: Glück trifft ein, wenn Vorbereitung auf eine Gelegenheit trifft. Und um da nochmal einzuhaken, Vorbereitung ist eben genau diese Vorarbeit, dass du die Dinge, die du ändern kannst, die du vorbereiten, die du disziplinieren kannst, machst, getan hast. Ja? Und dann die Gelegenheit ist die Situation, die kommt, ob du die jetzt willst oder nicht. Die kann positiv, die kann negativ sein. Es ist, wie es ist. Aber mehr kann niemand und Glück oder Ausgang einer Situation tritt dann eben ein. Ja, das war jetzt eigentlich noch mein Wort zum Schluss. Hast du noch eins?
Nee, ich denke, das kann man so stehen lassen. Und vielleicht zum Abschluss, also was ich noch, ich weiß jetzt nicht genau, wem dieses Zitat zugeschrieben wird, aber ich finde es ein sehr, sehr wichtiges Zitat, und zwar: Weise ist, wer Weisheit sucht, ein Narr, wer glaubt, sie gefunden zu haben. In diesem Sinne, immer wieder wage den Zweifel und die Frage, gell?
Auf jeden Fall. Und versteht es als Reise, nicht als Ziel. Man wird da nie fertig, aber es ist ein schöner Weg und auch ein spannender, wie ich finde. Und Felix, dann freue ich mich, wenn wir vielleicht mal an anderer Stelle auf weitere philosophische Themen für unsere Hörer eingehen.
Gerne, ja. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuhören und einen schönen Tag. Ja. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de/newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SEG-Team.